Wir sprechen heute, also ich spreche in dem Fall, über ein Thema, ohne dass es dir schwer gelingt, Gott so zu erleben, wie er ist. Ohne dieses Thema, ohne das Thema kannst du die Nähe Gottes nicht wohltuend oder liebend erleben. Es geht um Gottes Kindsein. Jesus spricht in der Bibel, im Neuen Testament, sehr viel vom Reich Gottes. Wie es da aussieht, was da geschieht, das Reich der Himmel, den Autoritätsbereich, der so anders ist als die Erde. Und er sagt immer wieder, im Reich der Himmel, passiert es so und so. Und an einer Stelle beantwortet Jesus die Frage, was Menschen auszeichnet, die im Reich der Himmel Autorität haben, die im Reich der Himmel Verantwortung haben. Und die Frage ist so, was qualifiziert einen denn dort für Verantwortung, für Leiterschaft? Was sind dort die Vorbilder? Wie sehen sie aus? Und es gäbe ja ganz viele Möglichkeiten, wie das aussehen könnte. Jemand, der Einfluss hat, der Macht hat, der Geld hat, der reich ist. Oder wenn man in frommen Kategorien denkt, da gibt es auch eine Folie dazu, da könnte man denken, ja, im Reich Gottes sind diejenigen vorn dran, die so die Bibelkenner sind. Das sind diejenigen, die theologisch sattelfest sind, die viel fasten, die viel beten, die moralisch ein aufrichtiges Leben führen. Was qualifiziert einen für das Reich Gottes? Das alles hat seinen Wert. Aber Jesus lenkt die Aufmerksamkeit seiner Jünger auf etwas anderes, als sie sich die Frage stellen, wer ist denn eigentlich der Größte von uns? Und dazu möchte ich einen Text lesen aus Matthäus, Kapitel 18. Matthäus ist das erste Buch im Neuen Testament. Matthäus, Kapitel 18, die Verse 1 bis 3. Und dort heißt es, etwa zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Reich, das der Himmel regiert? Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Reich kommen, das der Himmel regiert. Jesus sagt, die zentrale Qualität in meinem Reich, das ist nicht theologisches Wissen, das ist nicht geistliche Leistung oder moralische Perfektion, Charakterstärke. Die zentrale Qualifikation, die Qualität in meinem Reich ist Kindlichkeit. Sein wie ein Kind, das verwundert. Und Jesus ist da nicht deutlich, er ist da sehr deutlich. Er sagt da ganz klar, wenn ihr nicht umkehrt. Er sagt nicht einfach nur, ja, seid alle ein bisschen kindischer, sondern er sagt, wenn ihr nicht umkehrtet und werdet wie die Kinder. Er verwendet hier dasselbe Wort, wie wenn er sagt, tut Buße und kehrt um. Und der Thematik des Vaterherzens Gottes, was unser Jahresmotto ist, nah an Gottes Herzen, der können wir uns nur auf diese Weise nähern, wenn wir Kind sind. Und hier ist ein Problem. Jeder von uns, du, warst selbst Kind. Und du hast selber Eltern. Und du verknüpfst also mit Kindsein, mit der Vaterschaft Gottes, verschiedene Erinnerungen. Positive, negative, was auch immer. Jesus sagt ja nicht einfach so, werdet wie die Lilien, also wie Blumen. Er sagt zwar, schaut euch die Lilien an, aber er sagt nicht, werdet wie die Lilien. Vielleicht wäre das einfacher, weil ich noch nie eine Lilie war. Aber Kind weiß ich, was das ist und wie das sich angefühlt hat. Jesus wählt mit Kind und mit Vater ein Konzept, das bei uns in gewisser Weise belastet ist. Das ist vorbelastet. Und Jesus sagt, Gott ist ein Vater und du hast nur ein Konzept vom Vater im Kopf und das ist dein eigener Vater, da gibt es kaum ein anderes. Und damit riskiert Jesus es, dass du Gott mit deinem eigenen Papa verwechselst. Und er riskiert es, dass er dich dort an einem emotional aufgeladenen Punkt trifft. Vielleicht ist es sogar einer der verletzlichsten Punkte, den du hast. Bei mir ist es zum Beispiel so. Werden wie die Kinder, das klingt ja nett. Wir werden alle Kinder Gottes. Würdest du echt nochmal ein Kind sein wollen? So richtig nochmal zurück? Also ich meine jetzt nicht so diese romantische Kindheit, wo man Fahrrad fahren lernt und wo die Sonnenuntergänge und die Sommer alle lang sind und so weiter, sondern so richtig Kind sein mit Windel und Zeugs und Abhängigkeit und Brei und Sabber und allem Möglichen. Kinder sind total abhängig. Kleinkinder können nicht so sehr viel selber. Und das ist nicht so ein tolles Gefühl. Kleine Kinder können die allermeisten Sachen, die du jetzt kannst, nicht. Und Jesus sagt, wir sollen werden wie die Kinder. Weniger können? Sollen wir vielleicht in seinen Augen so darstellen, als können wir relativ wenig? Denn einen Großteil unseres Lebens verbringen wir ja damit, die Kindheit endlich hinter uns zu lassen. Wir werden darauf vorbereitet, Erwachsene zu sein. Wir werden darauf vorbereitet, zu lernen und Fähigkeiten uns anzueignen, dass wir eben nicht mehr sind wie Kinder. Aber so ein kleines Kind, es ist in gewisser Weise unfähig, es ist abhängig, es macht Mühe, Arbeit, Stress, ich bin dreifacher Vater, Stress, Herausforderungen und die stecken alle mittendrin. Denn so ein Kind, das ist nackt und hilflos, wenn es auf die Welt kommt. Und wir verbringen viel Zeit damit, genau das nicht sein zu wollen. Unser Leben geht genau in eine andere Richtung, als Kind sein zu wollen. Nicht nackt, bloß und hilflos zu sein. Mit Kindheit verbinden wir die Gefühle, die nicht immer so großartig sein. Ich stelle dir so eine Vorstellungsrunde vor. Wenn ich jetzt sage, guten Morgen, mein Name ist Daniel Flexig. Ich bin geboren und mit ungefähr 12 Monaten habe ich keine Windeln mehr gebraucht. Dann mit 3 Jahren habe ich mich das erste Mal ans Fahrrad herangewagt. Das wäre eine seltsame Vorstellung, das macht keiner, wenn ich mich irgendwo neu vorstelle. Wenn ich aber sage, guten Morgen, mein Name ist Daniel Flexig, habe das Goethe-Gymnasium in Auerbach besucht, habe anschließend studiert, Theologie, Wilderness Südafrika, habe eine Zeit lang in Kenia gelebt. Das ist so eine Vorstellung, wie wir das geben. Das ist fast normal. Wir tun uns mit der Kindheit schwer. Und es ist interessant, dass wenn man Biografien von einflussreichen Leuten liest, dass sie nicht super detailliert über die Kindheit berichten. In den meisten Fällen ist das so, dass man so erst ab Gymnasialalter anfängt und so die Sachen wie, wann ich Fahrradfahren gelernt habe und ob die Eltern geschieden oder zusammengelebt haben, das schreibt man nicht so gerne. Aber wir werden in diesem Bibelvers, Matthäus 18, Vers 3, mit Kindlichkeit konfrontiert. Was war eigentlich Gottes Plan mit dem Ganzen? Wie hat er sich dieses Kind-Thema, Vater-Thema, Kind-Thema vorgestellt? Adam und Eva waren die ersten Personen, so berichtet uns die Bibel, die Gott als Vater kennengelernt haben im Garten Eden. Und dort gibt es zwei Dinge. Adam, so wird es beschrieben, wurde durch die Hand Gottes geformt. Das heißt, Gott hat nicht mit dem Finger geschnippt, sondern er hat ihn mit seiner Hand geformt. Und das drückt eine ganz starke Nähe aus, die Adam gegenüber Gott erlebt hat. Er erlebt Gott als einen unglaublich nahen Gott. Er ist aus seiner persönlichen Hand entstanden. Und wir lesen auch davon, wie als es dann Eva gab, die im Garten spazieren gegangen sind und es so eine, neben dieser Nähe zu Gott, noch eine Aufmerksamkeit Gottes gab. Gott hat sich ihnen zugewandt. Er war liebevoll. Sie haben Gott erfahren als jemand, der sie freundlich anblickt. Schön, dass ihr endlich da seid. Der Garten, den habe ich nur für euch gemacht. Alles hat auf euch gewartet. So hat sich Gott das vorgestellt. Vaterschaft, Elternschaft. Und da bringen Mann und Frau unterschiedliche Perspektiven mit rein und dem Kind nahe. Gottes Plan war, dass jeder von uns in diesem Zusammenhang von einer Nähe und von liebender Aufmerksamkeit groß wird. Dass jedes Kind das lernt. Obwohl es abhängig ist. Obwohl es Probleme macht, obwohl es noch nichts geleistet hat, kommt es in die Welt, wird willkommen geheißen, wird empfangen, warmherzig. Das Problem ist, seit dem Sündenfall, der in die Welt kam, sind wir gebrochene Abbilder Gottes. Jeder einzelne von uns wurde von den Eltern verletzt. Wir tragen zum Teil das Gefühl mit herum, zu kurz gekommen zu sein. Selbst die Eltern, die perfekt waren, die sich angestrengt haben, die das Beste gegeben haben, die gläubig waren, keiner von uns hat dieses Level von Nähe und von liebender Aufmerksamkeit bekommen, was wir eigentlich als Babys gebraucht hätten. Und Gott erlaubt das in gewisser Weise. Er lässt das zu und weist damit auf sich selbst hin. Die Liebe zu 100%, die bekommst du von mir. Die gebe ich dir. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, das, was ich nicht bekommen habe, das kann ich auch nicht weitergeben. Und an der Stelle wird es schon, gerade wer Vater oder Mutter ist, stellt man sich die Frage, was gebe ich denn meinen Kindern weiter? Und dort, wo ich selbst einen Mangel habe, fällt mir schwer, diesen Quickfix irgendwie schnell zu beheben und dann quasi aus der Fülle zu schöpfen und weiterzugeben. Das heißt, da müssen wir irgendwie ran. Zum Beispiel Franz Kafka. Ich weiß nicht, wer so in der Schulzeit sich mit ihm beschäftigt hat oder im Studium. Er hat sein Leben lang gelitten unter der Ablehnung seines Vaters. Und in einem Brief an seinen Vater, dann schreibt er das so, wie sein Leiden war, dass sein Vater immer so groß war, so stark war, so sportlich war, ein echter Kerl war. Und er, Franz Kafka, sich selbst als Hänfling gefühlt hat. Und das Schlimmste für ihn war, wenn er mit ihm ins Schwimmbad gegangen ist und sein Vater enttäuscht war, weil die Fortschritte beim Schwimmen nicht so großartig gewesen sind. Der Vater hat nichts gesagt, kein Wort, aber es war sein Blick, seine Haltung. Und es gibt so etwas wie den verinnerlichten Blick des Vaters, deines Vaters, der so auf dir ruht. Kafka hat sein Leben lang diesen Blick verinnerlicht: Ich schaffe das nicht. Ich bin ein Schwächling, ich werde dich bestimmt wieder enttäuschen. Diesen Blick hat er verinnerlicht. Aber Kafkas Vater selbst wurde in seiner Herkunftsfamilie als schwaches Kind verachtet. Und deswegen musste er notwendigerweise das wieder an seinen Sohn weitergeben, was er selbst empfangen oder eben nicht empfangen hat. Und das ist das Gemeine, dass wir unbewusst unser Zeug, unsere Lasten weitergeben. Ob wir das wollen oder nicht. Das muss und das kann kleiner werden. Und das ist für uns als Gemeinde ein Anliegen, eine Aufgabe. Die Frage ist, wenn das Modell so aussieht, dass da, wo ich abhängig bin, unfähig bin, Probleme mache und so weiter, nackt bin, was ist mein Elternsystem dahinter? Wie denke ich über meine Eltern? Was habe ich kennengelernt? Und wenn es an die Eltern geht, dann müssen wir bei uns selbst so eine Tendenz ausschalten. Nämlich die Tendenz, ganz schnell zu entschuldigen. Ach, meine Eltern haben es gut gemeint. Meine Eltern hatten keine Zeit oder es war eine schwierige Zeit und so weiter. Das kommt bei uns ganz schnell, dass wir unsere Eltern entschuldigen. Die einfache Antwort ist darauf, unsere Eltern waren selbst verletzt. Waren selbst verletzte Personen. Eben durch die schwere Zeit, in der sie gelebt haben, durch Mangel, den sie selbst hatten, wiederum durch ihre Eltern. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass wir das einfach schnell beheben können. So nach dem Motto, ich habe es gehört und ich bete mal schnell drüber, proklamiere vielleicht noch eine geistliche Wahrheit da rein und dann ist das erledigt. Das ist eine Illusion zu glauben, das ist ein Prozess. Es hilft nicht einfach zu sagen, ja, Gott liebt mich doch, es ist alles okay und damit passt der Laden. Es ist ein Prozess, daran zu kommen. Ich möchte gleich einen Text lesen, auch auf die Gefahr hin, dass er vielleicht schockiert. Der Text wurde von einer Psychologin, von einer Forscherin verfasst, die These verfasst, dass wir, ob wir wollen oder nicht, wir tun kleinen Kindern sozusagen vom ersten Atemzuge an Gewalt an, eigentlich unendlich. Und wir müssen, und sie versucht sich so in diese Gefühlslage des Kindes hineinzuversetzen. Ein kleines Kind, wenn es auf die Welt kommt, ist ja total abhängig und es ist wie eine unbeschriebene Festplatte. Alles, was du reinlegst, speichert das Kind. Bis zum 6. Lebensjahr glaubt es praktisch alles, was du ihm vorlebst und hält es für die unverrückbare Wahrheit. Und du glaubst Dinge umso stärker, je früher du sie empfangen hast, je früher sie dich geprägt haben. Und Kinder sind damit total abhängig von der Liebe und von dieser Nähe, wie es Gott im Garten Eden gelebt hat. Die Autorin Liedlaff in ihrem Buch Auf der Suche nach dem verlorenen Glück, sie versucht sich reinzufühlen in ein ganz neugeborenes Baby, das nicht gestillt wird, sondern das so erstmal in ein Bettchen gelegt wird, so wie es Mütter tatsächlich machen, damit das Kind nicht verwöhnt wird, sondern dass es erstmal ein bisschen schreit. Und ich musste das vorstellen, das kleine Baby, es hat noch keinen Zeitbegriff. Zeit ist für sie etwas, das gibt es nicht. Es kann nicht selbst denken, naja, in einer Stunde werde ich ja gestillt. Als Kind hat auch nicht diese Mechanismen, die wir haben, um uns von unserem Schmerz zu distanzieren. Wenn wir zum Beispiel sagen, naja, ich werde schon nicht verhungern. Ich habe zwar Hunger, aber ich werde schon nicht verhungern. Ein kleines Kind hat das noch nicht. In dem Text heißt es, das Kind erwacht in bewusstloser Angst vor der Stille, der Reglosigkeit. Es schreit. Es flammt von Kopf bis Fuß vor Bedürfnis, vor Sehnsucht, vor unerträglicher Ungeduld. Es schnappt nach Luft, schreit, bis sein Kopf von dem Geräusch angefüllt ist und pulsiert. Es schreit, bis ihm die Brust wehtut, bis seine Seele wund ist. Es kann den Schmerz nicht länger ertragen. Sein Schluchzen wird schwächer und hört auf. Es lauscht. Es öffnet und schließt die Fäuste. Es rollt den Kopf von einer Seite zur anderen. Nichts hilft. Es ist unerträglich. Wieder fängt es an zu schreien, aber seiner überanstrengten Kehle wird das zu viel. Es hört bald wieder auf. Es versteift seinen vor Sehnsucht geforderten Körper und erfährt eine Andeutung von Erleichterung. Es wedelt mit den Händen und stößt mit den Füßen. Es hört auf, fähig zu leiden, doch unfähig zu denken, unfähig zu hoffen. Es lauscht, dann schläft es wieder ein. Plötzlich wird es emporgehoben. Die Erwartungen dessen, was ihm zuteil werden muss, melden sich wieder. Die nasse Windel wird entfernt. Erleichterung. Lebendige Hände berühren seine Haut. Seine Füße werden emporgehoben. Und ein neues, knochentrockenes, lebloses Stück Stoff wird ihm um die Lenden gewickelt. Sofort ist es wieder so, als hätte es die Hände nie gegeben und die nasse Windel auch nicht. Es gibt keine bewusste Erinnerung, keine Spur von Hoffnung. Das Baby befindet sich in unerträglicher Leere, zeitlos, reglos, ruhig, voll endlosen, ungestillten Verlangens. Jemand kommt und hebt es sacht in die Höhe. Das Baby lebt auf. Und zwar für seinen Geschmack etwas zu zimperlich getragen, aber wenigstens gibt es Bewegung. Jetzt fühlt es sich am richtigen Platz. Alle durchlittene Todesangst ist nicht mehr existent. Es ruht in den umschließenden Armen und obwohl seine Haut von dem Stoff keine Erleichterungsbotschaft empfängt, keine Nachricht von lebendigem Fleisch dicht an seinem, berichten ihm Hände und Mund, dass alles normal sei. Geschmack und Struktur der Brust sind da, die warme Milch fließt in seinem begierigen Mund. Es gibt Herzschlag, welcher ihm ein Bindeglied hätte sein sollen, eine Versicherung des Zusammenhangs mit dem Mutterleib. Bewegliche Formen sind sichtbar, die Leben bedeuten. Auch der Ton der Stimme ist richtig. Es saugt und wenn es sich satt und rosig fühlt, schlummert es ein. Das sind reale Menschen, das sind reale Geschichten, wie wir sie als Menschen erleben. Und das sind auch Wunden, wie wir sie als Kinder im Kindesalter erlebt haben. Sie wachsen, sie bleiben Kinderwunden in uns drin. Wir streifen sie nicht plötzlich, wenn wir 10 sind und vermeintlich über eine Schwelle springen ab, sondern sie sind in uns drin. Und um zu sehen, wie groß der Kontrast ist zwischen dem eigenen Erleben und zwischen dem, was wir auch bei guten Eltern erlebt haben und wie Gott als Vater ist, als Papa ist, den Jesus kannte, wollen wir uns was ansehen. Wie ist denn dieser Vater, den Jesus, als er hier auf der Erde war, erlebt hat? Es gibt da verschiedene Sachen, die Jesus von seinen Eltern schon mitbekommen hat, aber auch von seinem himmlischen Vater, von Jesus. Was zeichnet ihn aus? Welche Gleichnisse? Es gibt verschiedene Gleichnisse, die erzählen von der Vaterschaft Gottes. Das verlorene Schaf, verlorener Sohn, verlorene Münze. In ihnen ist auffallend, dass Gott als Vater immer wieder gnädig ist. Das ist so eine Eigenschaft. Es gibt kein Gleichnis, wo Jesus den Vater als nicht gnädig zitiert oder darstellt. Nur ein einziges Mal, dort, wo einer nicht bereit ist, einem anderen zu vergeben. Aber abgesehen davon gibt es keine Situation, wo jemand etwas falsch gemacht hat, umkehrt zu Gott und dann sagt Gott, das war doof, das geht gar nicht. Er wird von Jesus gekennzeichnet immer als gnädig, als ein gnädiger Gott, der gut ist, der etwas Gutes tun will. Und weitere Eigenschaft, was man so sieht, was macht der Vater bei dem verlorenen Schaf, als es wiedergefunden wurde, der Hirte? Oder bei der verlorenen Münze? Er schmeißt eine Party. Wahrscheinlich war das Fest viel teurer als die Münze, die gefunden wurde. Bei dem Sohn, der verloren war und zurückgekommen ist, was macht der Vater? Er feiert. Und der Vater, der wird so voller Freude dargestellt, was einfach unglaublich ist. Er findet nie genügend Gründe, nicht zu feiern. Er findet immer einen Grund zu feiern, immer einen Grund sozusagen eine Flasche Shampoos aufzumachen. Gott wird als ein Vater voller Freude dargestellt, beschrieben. Und die Vaterliebe sagt, du gehörst dazu, egal was du tust. Du wirst Vater in einem Moment, wo das Kind nichts für dich getan hat und du fängst an, für das kleine Kind Liebe zu empfinden, die einfach da ist. Die Frage, wenn du Kind Gottes bist, weil du Jesus gehörst, weil du ihm dein Leben gegeben hast, weißt du, dass du aus dem Ding nicht rausfallen kannst, es sei denn, du willst das? Weißt du, dass es einen Ort gibt, wo du immer dazugehörst, wo du willkommen bist, wo du angenommen bist. Und Gott sagt dir, du gehörst dazu. Das ist seine Botschaft, du gehörst dazu. Du kannst das nicht verlieren. Du kannst dir Vaterschaft nicht verdienen. Du kannst nicht sagen, was muss ich tun, um Vater zu werden. Aber sie ist auch nicht durch Taten verlierbar. Selbst wenn jemand sich von Gott abwendet, ungläubiges Gott hasst, wie spricht denn Jesus über diese Leute? Er spricht für sie als das Verlorene, was vom Vater gesucht wird. Gott ist ein Vater, der sucht, der permanent auf der Suche ist. Das heißt, Gott sucht dich. Weißt du, wenn du auf Abwege kommen solltest und Gott ist nicht ein Gott, der dann zu Hause sitzt, die Arme verschränkt, sich auf die Veranda und setzt und sagt, na mal sehen, wann er zurückkommt oder ob er zurückkommt. Gott ist ein Gott, der sucht. Die Bibel zeichnet ein Bild, das Gott sucht. Er lässt die 99 Schafe stehen und sucht das eine, was verloren ist. Er sagt nicht, na gut, 1% Verlust ist nicht schlimm. Er sagt, hey, ich suche das eine Schaf, was verloren ist. Gott sucht. Wenn das wahr ist, warum fällt es uns so schwer zu glauben, dass Gott als ein liebender gottliebender Vater ist, es anzunehmen, es zu spüren? Die Frage ist, wie ist man zu Hause miteinander umgegangen bei dir, wenn du unfähig warst, wenn du Probleme gemacht hast? Und die These hier an der Stelle ist, wie man mit dir umgegangen ist, bestimmt, wie du selbst mit dir umgehst. Ich habe eingangs gesagt, Kinder machen Mühe, machen Arbeit, sind anstrengend. Was hast du gelernt, wie man mit einem Kind umgeht, das so ist? Was hast du da verinnerlicht? Mit einem Kind, das faul ist, das wütend ist, das schmutzig ist, das sexuell ist, das neidisch ist, das nicht fröhlich ist. Wie ist man mit so einem Kind umgegangen? Und auch in den besten, in den liebsten Elternhäusern gibt es solche, man kann fast sagen, die 10 Gebote. Die hat jedes Kind verinnerlicht, wo genau definiert ist, was mit dir passiert, wenn du wie bist. Alle mögen liebe Kinder. Aber die Wahrheit ist, kein Kind ist immer nur lieb. Kein Kind ist immer anständig. Kein Kind ist immer nur brav. Und was hast du gelernt? Wie geht man mit einem Kind um, das nicht brav ist? Es wird geschimpft, wird bestraft vielleicht, bedroht, zum Teil geschlagen oder auch ganz subtil. Man entzieht Aufmerksamkeit oder bestraft das Kind mit Verachtung. Man entzieht Zärtlichkeit. Ich fasse dich nicht an, ich mag dich nicht, wenn du so schmutzig bist. Da fasse ich dich nicht an, wasch dich erst und so weiter. Es wird vielleicht ausgelacht oder beschämt oder allein gelassen. Wenn du wütend bist, dann geh erst mal in dein Zimmer und komm wieder runter. Es wird weggeschickt, geh raus, geh vor die Tür. Oder man entzieht Freude. Da freut sich Mama nicht mehr über dich. Oder man entzieht Zeit, man belehrt, man moralisiert. Ein gutes Kind macht das nicht. Das darf man nicht. Das ist nicht anständig. Was ist das Ergebnis? Das ändert das Kind nicht. All diese Versuche ändern kein Kind. Die Antwort ist, es gibt nur eine Sache, die Kinder wirklich verändern, und das ist diese Liebe und das ist diese Nähe. Die liebende Aufmerksamkeit und diese Nähe. Alice Miller schreibt einmal, ein Kind, dem man predigt, lernt predigen. Ein Kind, das man schlägt, lernt schlagen. Wenn du ein Kind zutextest, wenn du diskutierst und Vorträge hältst, was lernt das Kind? Reden. Es lernt sich genauso zu artikulieren, aus der Affäre zu ziehen und so weiter. Es lernt zu labern. Das eigentliche Problem wird aber nicht geheilt. Das Einzige, was Menschen von innen heraus verändern kann, ist diese liebende Anteilnahme, diese Aufmerksamkeit, diese Nähe. Aber kein Elternteil der Welt kann das vollkommen geben. Das schaffen wir nicht. Dazu sind wir selbst zu bedürftig. Und wenn du dich jetzt schlecht fühlst und dann überlegst, ich bin gerade in der Überlegung, vielleicht irgendwann mal zu heiraten, Kinder zu haben, und dann sagst, nee, jetzt lieber doch nicht, oder kein Kind mehr, oder wie ist das gelaufen, schief gelaufen? Wenn du dich da schlecht fühlst, entspann dich. So sind wir Menschen. So sind wir Menschen. Wir können es nicht anders. Bei den besten Versuchen, wir werden versagen, wir werden scheitern, selbst wenn wir es nicht beabsichtigen. Gott kommt an dieser Stelle rein. Und dennoch ist die Frage, was sind Strategien, mit Kindern umzugehen? Und da haben wir selbst bei uns auch Formen gefunden, die wir verinnerlicht haben von unserer Kindheit, die wir jetzt mit uns herumtragen. Zum Beispiel, denk mal an eine Lieblingssünde von dir. Vielleicht hast du eine, vielleicht hast du zwei, drei Sachen, wo du sagst, da in dem gehe ich immer wieder auf den Leim. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du mit dir selbst genauso umgehst, die gleichen Strategien fährst, wie mit dir umgegangen wurde, als du Kind warst. Vielleicht tun wir das heute subtiler. Vielleicht halten wir uns nur innerlich eine Strafpredigt und erzählen uns, warum das alles schlecht gelaufen ist und dass ich mich schämen sollte. Vielleicht bestrafen wir uns auch emotional und sagen, okay, nein, ich kaufe mir jetzt kein Eis. Das geht nicht, das habe ich mir nicht verdient. Oder ich kann nicht mehr zu Gott hinlaufen, das geht so nicht. Oder kein Wunder, dass ich keine Freunde habe. Das sind solche Sachen, die ich in mir selbst herumtrage. Oder wir entziehen uns selbst Aufmerksamkeit, stürzen uns in Arbeit. Manchmal weigern wir uns dabei, uns so in der eigenen Gebrochenheit oder Bedürftigkeit anzunehmen. Und das ist eine Antwort darauf, warum es so schwer fällt, zu sagen oder das zu bejahen, diese Kindlichkeit vor Gott. Und ein weiterer Grund ist, dann würde ich ja total abhängig sein von Gott. Wie ein Kind total abhängig ist, dann wäre ich ja von Gott abhängig und würde permanent vor Augen haben, was ich alles nicht kann, wenn ich Gott als Gegenüber habe. Ich kann das nicht, ich bin unfähig, mache Probleme, fühle mich nackt und hilflos vor Gott. Das tut unserem Stolz nicht gut. Unser Stolz findet das echt zum Kotzen, weil wir erwachsen sein wollen, weil wir gereift sein wollen, weil wir sagen wollen, hey, ich bin jetzt fast 40, ich bin jetzt fast 60, fast 70, da muss ja auch was rumgekommen sein dabei. Das muss man ja auch wahrnehmen und sehen, dass ich schon mit beiden Beinen im Leben stehe und erwachsen bin. Und unser Stolz, der sagt dann, das bin ich nicht. Ich bin nicht immer faul, wütend, sexuell, schmutzig, neidisch, gut drauf, wie auch immer. Es ist für einen Stolz so schwer zu sagen und für unseren Unglauben noch schwerer zu glauben. Nämlich, dass Papa nicht weggeht, wenn wir das sind, auch wenn wir es selbst erlebt haben. Gott wendet sich nicht ab an der Stelle. Er sagt nicht, und jetzt geh erstmal dort und dorthin. Und er sagt, jetzt wasch dich erstmal. Er ist da mit den offenen Armen. Wer das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15 kennt, der Vater ist da. Der sagt überhaupt nicht so, wasch dich erstmal, geh erstmal. Er sagt, schön, dass du da bist und schließt ihn, den Sohn, in seine Arme, wo er allen Grund gehabt hätte, emotional, wirtschaftlich, ihm erstmal eins reinzudrücken. Das tut Gott überhaupt nicht. Wir können noch mal hinschauen, wie Gott als Vater ist, zum Abschluss der Predigt. Um klarer zu sehen, wie Gott ist, wie wir nicht sind. Denn Jesus sagt selber, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich repräsentiere sozusagen den Vater. So wie ich handle, so handelt der Vater auch. Wie war denn Jesus? Wie ist denn Jesus mit Menschen umgegangen? Wenn wir selbst überlegen, wie ist man mit mir umgegangen, aber ich will gern ein anderes Verhalten erlernen, will ein anderes Vorbild haben. Da macht es Sinn, darauf zu schauen, wie ist Jesus denn mit Menschen umgegangen. Zum Beispiel bei der Frau, die im Ehebruch ertappt wurde und dann von so einem religiösen Gremium vor Jesus gezerrt wurde und die Frage gestellt wird, was sagst du jetzt? Was macht Jesus? Er belehrt nicht. Wenn er belehrt hat, dann hat er immer die religiösen Leute belehrt, die versucht haben, ihm irgendwas runter zu diskutieren. Aber der Frau hält er keine Predigt. Er erklärt die Leute nicht auf, was falsch ist. Den Pharisäern gegenüber, die das Wort Gottes verdreht haben, mit denen hat er diskutiert. Aber der Witz ist ja, offenbar weiß Jesus, dass die Frau weiß, was schiefgelaufen ist. Jesus ist nicht der Typ, der dich volllabert. Gott ist nicht der Typ, der moralisiert. Vielleicht war das dein eigener Vater, Pastor, Lehrer, wie auch immer. Das macht Jesus an keiner Stelle. Er sagt stattdessen, auch ich verurteile dich nicht. Das heißt, ich gebe dir einen neuen Start. Du weißt, was zu tun ist. Und das ist so anders, das ist so befreiend. Bei einer anderen Begebenheit spricht Jesus mit einer Frau, mit einer Ausländerin am Brunnen, die bekannt ist dafür, dass sie 5 Männer hatte und mit irgendeinem anderen Mann zusammenlebt. Und was passiert? Seine Jünger wundern sich, warum redet er noch mit der Frau? Was soll das? Und der Kern ist hier, der ist leicht zu überlesen. Jesus bricht das Gespräch nicht ab. Er schickt sie nicht weg, er redet weiter. Er bleibt dabei. Glaubst du, dass du zu dem Vater kommen kannst mit deiner Gebrochenheit, mit deiner Schwäche und er nimmt sich Zeit, er lässt dir die Zeit, dass du auspacken kannst, dass du reden kannst, der dich nicht wegschickt und sagt, du bist mir zu schmutzig, wasch dich erstmal? So kannst du zu Gott kommen. Einfach da. Schickst du dich vielleicht selber manchmal ins geistliche Exil und sagst, nee, ich kann nicht zu Gott kommen. Und beförderst dich selbst sozusagen ins Abseits. Gott ist gut. Er hat eine große Gelassenheit dem gegenüber. Jesus sitzt mit einem stadtbekannten Sünder, mit einem Pharisäer beim Essen, mit einem Zöllner beim Essen, Zachäus. Der hat die Leute übers Ohr gehauen. Jeder weiß, dass er ein Betrüger ist. Und Jesus sitzt bei ihm und beschämt ihn nicht. Und es kommt ihm kein Wort über die Lippen der Anklage. Er beschämt ihn nicht. Er isst einfach. Und er wartet darauf, dass irgendwann Zachäus selbst auspackt und sagt, ich habe Mist gebaut. Ich möchte meinen Betrug rückgängig machen. Die Leute, die ich geprellt habe, denen zahle ich die Zeche zurück. Jesus überlässt ihm die Entscheidung. Keine Beschämung. Nichts in die Ecke stellen. Nicht an den Pranger stellen. Und andere Begebenheit, Jesus ist mit einflussreichen Leuten zum Essen zusammen, so ein religiöser Kreis, und plötzlich schneit eine Frau herein, die in dem Kreis eigentlich sich überhaupt nicht zu Hause fühlt. Eine Prostituierte, die kommt rein und küsst Jesus die Füße. Stellt euch vor, also ich bin nicht Jesus, eine Frau kommt rein hier, jeder sieht ja an, hier in den Gottesdienst, dass sie eine Prostituierte ist. Sie kommt nach vorne und fängt an, mir die Füße zu küssen. Was würdet ihr empfinden, was würde ich empfinden? Erstmal, das geht ja überhaupt nicht, das kann man nicht machen. Wegschieben, das ist so die erste Reaktion. Was macht Jesus? Jesus lässt Nähe zu. Er lässt Leute zu sich kommen. Er lässt sich auf Menschen ein. Er wird niemanden ein bisschen auf Distanz halten, so wie wir das manchmal machen, wenn wir Leute begrüßen, wo wir uns nicht ganz sicher sind. Da strecken wir die Hand etwas weiter aus und nicht nah. Jesus macht das nicht. Jesus lässt uns an sich heran. Er lässt die Nähe zu. Offensichtlich hat er Spaß daran, mit Leuten zusammen zu sein, die einfach nicht perfekt sind. Frauen bringen Kinder zu Jesus. Jesus ist total busy, Leute zu heilen, Tote aufzuwecken und so weiter. Und dann kommen ein paar Frauen und sagen, ja komm hier, halt mal kurz mein Kind, bet mal kurz für es. Und die Jünger, wie sie sind, die sagen dann, hey, guck mal, hier gibt es um wichtigere Dinge, jetzt lass mal Kinder Kinder sein. Aber Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Jesus hat Zeit, Gott hat Zeit, der Vater hat Zeit, er ist da. Und dann schlussendlich, die Leute, Jesus nennt seine Jünger seine Freunde. Meint er das wirklich? Die 12 Leute, die zum Teil Versager waren? Und noch in der Nacht vor seinem Verrat, bevor er verraten wird, sagt er, ihr seid wirklich meine Freunde. Er ist wirklich gerne bei ihnen. Er verbringt Zeit mit ihnen. Er weiß, dass er in der Nacht verraten wird. Und er hätte wahrscheinlich Wichtigeres zu tun, als mit dem, der ihn gleich verrät, nochmal ein Abendessen zu genießen. Und vielleicht hätte er zum Schluss kommen und sagen, hey Leute, ihr habt nichts kapiert. Ihr habt Mist gebaut. Und wie oft heißt es in den Evangelium, diese drei Worte, seine Jünger aber. So nach dem Motto, die sind die ganze Zeit mit Jesus zusammen, Tag und Nacht. Sie müssten eigentlich die geistlichen Überflieger sein, aber sie haben irgendwie nichts kapiert. Aber es sieht so aus, Jesus nennt sie seine Freunde. Offenbar freut er sich dort am Fortschritt oder am Prozess, am Werden, dass sie noch nicht fertig sind. Die nennt er seine Freunde. Und das erleichtert mich, so einen Vater zu haben. Und das erleichtert mich, als Vater dort auftanken zu können. Ich weiß nicht, wo bei dir die Punkte sind, bei denen du gemerkt hast, hey, das hat bei mir getroffen, das hat gesessen, hier fehlt was, hier ist vielleicht Schuld da. Da steht Gott genauso mit den offenen Armen da und sagt, hey, komm zu mir. Ich möchte zum Abschluss der Predigt, bevor wir noch ein Lied singen, möchte ich beten und möchte euch in dieses Kommen einladen. Ich möchte euch ganz bewusst einladen, wenn du den Eindruck hast, hey, ich möchte mit jemandem beten, dass du nach dem Gottesdienst zu mir kommst, zu einer Person gehst, der du vertraust, jemand von den Ältesten, jemand vom Lobpreisteam, an der Technik. Wende dich einfach an jemand, den du vielleicht kennst oder auch noch nicht kennst, wo ihr gemeinsam beten könnt. Es gibt hier ein paar Spots, man kann rausgehen, wenn es nicht gerade regnet, und draußen einfach ungestört unter vier Augen sprechen. Ich möchte dich einfach einladen, dass du an Gottes Herz kommst, nah an sein Herz kommst. So wie ein Kind und ein bisschen was von der gesättelten Fassade ablegst. Ich möchte dich einladen, zum Beten aufzustehen.